beim letzten Bibelabend hat das Alte Testament aufgehört. Genau, wie? Wir sind doch noch gar nicht so weit. Ja, das war mein gewissermaßen Schlusswort letztes Mal, weil das jüdische Alte Testament, also auf Hebräisch, endet mit dem zweiten Buch Chronik. Liegt eben daran, dass die letzten Worte dort sind und erziehe hinauf. Und da man den Kanon ein bisschen neu geordnet hat, nach der Zerstörung des zweiten Tempels, hat man gesagt, oh ja, damit wollen wir das Buch schließen, dass wir wieder hinaufziehen nach Jerusalem, nach Israel. Aber es passt auch symbolisch, weil Israel jetzt zwar zurückkehrt, aber sie haben nicht mehr das, was sie früher hatten. Das kommt erst später. Also sowohl hier im Buch als auch heilsgeschichtlich. Und daraus könnte man nochmal ein ganz anderes Thema machen. Aber das Buch Esra, das Buch Nehemia und das Buch Esther, die haben so ein gemeinsames Thema. Nämlich jeweils die Hauptperson ist ein Bild für den Heiligen Geist. Auf welche Art und Weise? Esra heißt auf Deutsch übersetzt Hilfe. Und es ist nicht irgendeine Hilfe. Also Esra ist wahrscheinlich die aramäische Variante vom hebräischen Wort Ezer. Und dieses Wort Ezer, die Hilfe, das ist die göttliche Hilfe. Das ist die Hilfe, die nur von Gott kommt. Das einzige Mal, dass diese göttliche Hilfe nicht in Verbindung mit Gott erwähnt wird, ist übrigens, als Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe schaffen als sein Gegenüber. Also die Frau ist für den Mann so eine göttliche Hilfe wie Gott selber. Das ist diese Hilfe, die im Kampf ganz oft ist. Also wir hatten das an ganz prominenter Stelle in 2. Chronik 32, wo Hiskia dem Volk sagt, mit ihnen, also mit den Assyrern, ist ein fleischlicher Arm, bei uns aber ist der lebendige Gott, der uns hilft und der für uns kämpft. Also Gottes Hilfe im Kampf. Und das Interessante ist auch, Jesus spricht vom Heiligen Geist. In Johannes 14 zum Beispiel. Bei Luther ist es übersetzt mit, wenn er aber der Tröster kommen wird. Dieses Wort Parakletos kann man erstmal ganz übersetzen mit der Herbeigerufene. Eben auch dann der Beistand, das passt dann auch noch wieder mit dem anderen Namen Gottes zusammen oder mit der Namenskombination Gottes. Aber man kann es auch mit der Helfer übersetzen. Also es gibt Bibelübersetzungen, die es mit Helfen übersetzen. Und von dem her, Esra, der herkommt, jetzt hier am Anfang der Zeit ist er noch gar nicht dabei in dem Buch, aber er hilft hinterher, dass aufgeräumt wird in Israel, dass geistlich aufgeräumt wird. Und er hilft dadurch dann auch, dass Israel nicht wieder sich den Feinden ergibt. Und zwar auf geistliche Weise. Dann kommt Nehemia. Das Wort, hebräische Wort, das bei Nehemia drin steckt, ist Nacham. Und Nacham Yahu heißt so viel wie der Herr tröstet. Und da haben wir jetzt eindeutig Luther, der Tröster. Dazu kommen wir dann natürlich noch später, wenn wir bei Nehemia sind. Und bei Esther, Esther kommt vom hebräischen Wort verbergen. Das liegt bei Esther mit daran, dass Mordechai ihr eben sagt, du versteck dich quasi. Du nimmst jetzt einen anderen Namen an, nicht Hadassah, sondern Esther, dass du im Verborgenen bist. Und in dem Buch merkt man auch noch, Gott arbeitet ganz verborgen. Aber in allen drei Sachen ist es, dass Gott daran arbeitet, sein Volk zu bewahren, es zurückzubringen und es in ein neues Licht zu setzen. Wie gesagt, heute kommt Esra noch gar nicht dran, obwohl es sein Buch ist. Aber das macht ja nichts. Jetzt kommt als erste Hauptperson Zerubbabel. Den Namen solltet ihr vielleicht doch tatsächlich merken, der kommt nämlich an ein paar Stellen noch vor. Zerubbabel ist ein Nachkomme Davids. Und Wir finden ihn an einer ganz wichtigen Stelle wieder, nämlich im Stammbaum Jesu in Matthäus 1. Und da wird Serubabel dann erwähnt für die Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft. Er ist dann allerdings auch wichtig, weil er ein Nachkomme von König Jojachin ist und der ist verflucht worden, dass keiner seiner Nachkommen auf dem Thron David sitzen wird. Also eine schwierige Position, aber er ist das Haupt des Hauses David und darum ist er jetzt wichtig. Also er ist hier in dieser Geschichte der Davidssohn. Und darum ein Bild für Jesus. Das ist ja ganz praktisch, wenn man so weiß, welche Bilder für was gut sind. Jetzt war Israel 70 Jahre in Gefangenschaft. Dazu noch einmal kurz, warum? Das eine ist ihr Götzendienst. Ganz klar, und da wird dann gerade in 2. Könige wird es klar gemacht, gerade weil der König Manasse so viel Schuld auf sich geladen hat, obwohl wir aus 2. Chronik wissen, er hat sich bekehrt, aber trotzdem, er hat so viel Schuld auf sich geladen und auf das Volk gebracht, dass Gott sie in die Verbannung schickt. Er sagt, das war's, es reicht. Und man kann es in einer gewissen Weise nehmen, dass Gott gesagt hat, ihr wollt Götzen, ihr wollt falsche Götter, jetzt kriegt ihr falsche Götter. Und ich bringe euch an den Ort, an dem die Götter quasi auf die Welt kommen. Babylon. Babylon hat zwei Ursprünge, also oder zwei verschiedene Varianten an Namen. Das Hebräische, Babel, das ist der Turmbau von Babel. Babel heißt die Verwirrung, weil eben die Sprache verwirrt wurde. Das passt zum einen. Und dann haben die Babylonier aber gesagt, wir haben keine Ahnung, warum die Sumerer diese Stadt Babylon genannt haben. Das ist nämlich kein sumerisches Wort. Das muss irgendwas anderes zu tun haben. Ah ja, das hat bestimmt mit unserem akkadischen Bav-il zu tun. Oder Bav-ilum. Das Tor der Götter. Und da sagt Gott eben, ihr kommt jetzt zu der Stadt, die sagen, wir sind das Tor der Götter. Da, wo halt all das Dämonische in die Welt hineinkommt. Und nach den 70 Jahren, die sie in der Verbannung waren, haben wir tatsächlich von Israel keine großartigen Abfälle mehr. Also in der Zeit vor dem Exil ständig wieder in Götzendienst hinein und danach nicht mehr. Es gibt immer wieder Tendenzen dabei, also gerade auch, wenn man die zwischentestamentlichen Bücher liest, aber das Volk war quasi kuriert. Sie sind zwar ständig irgendwelchen falschen Messias nachgelaufen und sie werden auch noch ultimativ dem Antichristen hinterherlaufen, zumindest ein Großteil von ihnen. Und der wird sie auch wieder in den Götzendienst hineinbringen. Aber ansonsten sind sie erstmal bei ihrem Gott geblieben. Auch wenn sie nicht komplett dabei sind, weil eigentlich müssten sie anerkennen, dass Jesus nicht nur der Messias ist, sondern dass er Gott ist. Und von dem her kann man sich wunderbar streiten, verehren die Juden jetzt denselben Gott wie Christen? Kann man zum einen sagen ja und zum anderen nein. Das ist das Zweischneidige. Also der Götzendienst war das eine und zum anderen, sie haben das Sabbatjahr nicht eingehalten. Alle 7 Jahre sollten sie das Land brachliegen lassen. Und Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr das macht, kriegt ihr im 6. Jahr so viel Ernte, dass es bis ins 7. und 8. Jahr für die Aussaat, bis ins 9. Jahr, bis ihr die neue Ernte kriegt. Bis dahin reicht euch das. Aber für 490 Jahre haben sie es nicht gemacht und darum heißt es hier dann am Ende in 2. Chronik 36, das Land holte seine Sabbate nach. So. Jetzt fangen wir endlich in Esra an. Im 1. Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, das er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. Doppelpunkt, und das kommt jetzt gleich. Einmal interessant, er erweckte den Geist des Kyros. Da ist Gott am Spiel. Wir kommen gleich noch ein bisschen stärker auf Kyros. Aber Kyros, ein heidnischer König. Der war zwar nicht Nebukadnezar, der halt, also der im Tor der Götter gewohnt hat, aber selbst Nebukadnezar, den hat Gott ja rumgekriegt. Also ich gehe davon aus, wir werden Nebukadnezar im Himmel treffen. So wie er sich, so wie es dann im Danielbuch dann steht. Und bei Kyros, dieser König, der doch immer noch den heidnischen Göttern dient, dessen Geist hat Gott erweckt. Also Gott wirkt an den Stellen, wo wir es nicht für möglich halten. Bloß sind wir auch als Christen nicht davor gefeit, über die Politiker zu schimpfen und zu schreien, die wir nicht mögen. Und stimmen dann am besten damit drüber ein, je nachdem, woher wir jetzt unsere Nachrichten haben, ob sie jetzt eher aus konservativer oder eher aus progressiver Richtung kommen, die Nachrichten, lassen wir uns wunderbar aufregen über die einen oder über die anderen. Und sobald diese Person dann aufkommt, gehen bei uns die Alarmleuchten an. Und wir glauben gar nicht, dass Gott vielleicht auch mit diesen Menschen etwas anfangen kann. Weil in 1. Samuel 2 Hanna schon singt, Gott setzt Könige ein und Könige ab. Und später schreibt Paulus zum Beispiel an die Römer, alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Alle. Ohne Ausnahme. Und er hat da vom Kaiser in Rom geschrieben, der sich auch als Gott hat verehren lassen. Und dann ist hier noch, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war. Ich finde es schön, wenn die Bibel auf die Bibel hinweist. Martin Luther hat einen Satz geprägt auf Latein. Scriptura sancta sui ipsius interpres. Jetzt bitte alle nochmal. Nein. Die heilige Schrift legt sich selbst aus. Was meint er damit? Der beste Kommentar für die Bibel ist die Bibel. Also es ist gut, wenn man Kommentare lesen kann, die halt Hintergrundwissen und so dazu haben, aber die können letztlich auch das nicht besser, als was Gott selber hier drin hat. Denn, das ist ja der Monatsspruch, 2. Timotheus 3, Vers 16, einer von den 3 16er Versen, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur, jetzt habe ich die alle nicht ordentlich drauf, Besserung weiß ich auf alle Fälle, und zur Lehre, und zur Unterweisung. Wer weiß besser, was in der Bibel steht, als Gott? Er hat das ganze Buch verfasst durch Inspiration. Hin und her lesen, wenn man eine Stelle nicht versteht, dann nehme ich jetzt wieder Luther, zieht man seinen Hut und geht weiter. Und wenn man beim nächsten Mal ankommt, dann hat man ja einmal gewissermaßen einmal die ganze Bibel schon durch. Und bei dem nächsten Mal hat der Heilige Geist vielleicht schon die Möglichkeit, uns etwas Neues zu zeigen. Und hier verweist Esra auch nochmal drauf, wenn er das Buch schreibt. Jeremia hat es angekündigt. Er hat nicht nur gesagt, ihr müsst nach Babylon, sondern er hat auch gesagt, nach 70 Jahren ist die Zeit vorbei. Manche Leute haben vorher es nicht wahrhaben wollen, die haben Jeremia nicht glauben wollen und hinterher haben sie es dann nicht wahrhaben wollen, als es vorbei war. Das ist total typisch Mensch. Wenn Gott uns warnt vor einer Sache, wollen wir es nicht wahrhaben, weil wir dann immer nur vom lieben Gott reden. Aber dann kommt Gott an mit seinem Heil und sagt, und jetzt helfe ich euch wieder raus, und wir sind genauso, nee, nee, das geht nicht. Das kann Gott nicht wollen. Also, ja, keine Ahnung warum, aber wir sind so. Wir sind immer nur auf das fixiert, was wir gerade sehen. So, jetzt kommt der Vers 2. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Also, er nennt ihn den Gott des Himmels. Das ist schon mal interessant. Es ist nicht einfach bloß, dass er sagt, das ist der Gott, der für den Himmel zuständig ist. Könnte man als Polytheist natürlich so lesen. Aber es ist sehr gut möglich, dass Daniel ja noch zu diesem Zeitpunkt gelebt hat und dass der ihm das weitergegeben hat. Daniel hat ja am Hof des Königs von Babylon gelebt. Und mitunter war er tatsächlich derjenige von den vier Jungs, die am längsten gelebt haben. Er hat noch bis ins erste Jahr des Kyros gelebt. Oder war dort am Hof wenigstens. Und dann hat er Kyros damit konfrontiert. Und der Gott des Himmels, das kommt auch ganz auf dem Buch Daniel vor. Und da kommt auch vor der lebendige Gott, damit klar ist, dass es nicht der tote Gott, sondern das ist der Gott, der über allem steht. Das ist der höchste Gott. Der höchste Gott auf Hebräisch El Elyon findet sich in 1. Mose 14 wieder. Der begegnet Abraham dem Melchisedek. Der wird einfach nur erwähnt als Priester des höchsten Gottes. Und man fragt sich, was soll das mit Melchisedek? Und er kommt dann im Psalm 110 einmal wieder in der Prophezie und dann hinterher vor allem im Hebräerbrief, wo nochmal ganz klar ausgelegt wird. Und das wäre mir jetzt zu viel, weil wir sind nicht dabei. Es geht jetzt nur darum, der Gott des Himmels, der höchste Gott, der über allem ist. Und was heißt das? Er hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusalem zu bauen. Hä? Hat Gott zu ihm selber gesprochen? Ja. Nicht in einer Vision, sondern, wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr aufschlagen, Jesaja 44. Das ist eins der Kapitel, warum Leute behaupten, das Jesaja-Buch hätte mehrere Verfasser. Weil die nicht glauben, dass Prophetie halt über Jahrhunderte hinaus gehen kann. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus sagt allerdings, dieser Text wurde König Kyros vorgelesen und dieser Text war zu dem Zeitpunkt schon 219 Jahre alt. So, und jetzt heißt es hier, Kapitel 44, Abvers 24. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich vom Mutterleibe bereitet hat. Ich bin der Herr, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet allein und die Erde festmacht ohne Gehilfen. Der die Zeichen der Wahrsager zunichte macht und die Weissager zu Narren. Der die Weisen zurücktreibt und ihre Kunst zur Torheit macht. Allein schon darüber könnte ich wieder ganz viel erzählen, was Gott in unserer Welt halt dabei auch sieht, gerade mit den Weisen, die er zu Toren macht, zu Narren macht. Mit den Experten, die das eine ganz sicher meinen und Gott sagt, ja, das könnt ihr ruhig meinen, ich gehe in die Richtung. Der das Wort seiner Knechte wahrmacht und den Ratschluss vollführt, den seine Boten verkündigen werden, der zu Jerusalem spricht, werde bewohnt und zu den Städten Judas, werdet wieder aufgebaut und ihre Trümmer richte ich auf. Der zu der Tiefe spricht, versiege und deine Fluten trockne ich aus. Und jetzt heißt es, der zu Kyros sagt, also Jahrhunderte bevor er geboren wurde, mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder aufgebaut und zum Tempel werde gegründet. Das hat Gott in hunderte von Jahren früher schon zu Kyros gesagt. Und Josephus, also der jüdische Geschichtsschreiber hat in der Zeit nach Jesus gelebt, der sagt, Kyros war so baff, dass er in den Schriften dieses kleinen Hirtenvolks, dass er so an der Küste von Mittelmeer gelebt hat, dass er dort drin gestanden hat und dass ihn der Gott dieses Volkes schon vorher angesprochen hat. Da hat er gesagt, ja, machen wir. Und jetzt ist nochmal etwas ganz Interessantes. Ich gehe jetzt nicht viel mehr auf den Text hier weiter ein, aber weil Kyros noch im nächsten Vers, in 45, vorkommt. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit ich vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen werden. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Da kommt auch noch mit, dass Kyros von Gott alle Völker bekommen hat. Und jetzt, wie nennt er ihn? Meinen Gesalbten. Wenn wir das auf Hebräisch nehmen, ist das das Wort Maschiach. Die griechische Version des Wortes Maschiach ist Messias. Und die griechische Version von Messias ist Christus. Oder Christos und römisch, lateinisch dann Christus. Gott nennt hier Kyros seinen Messias. Nochmal so richtig krass. Was erlaubt sich Gott eigentlich, dass er diesen heidnischen König als seinen Gesalbten bezeichnet? Einmal tatsächlich noch im Prophetischen, für Israel heute ist Jesus eigentlich einer der Heiden. Also das ist nicht nur zum Beispiel Nazi-Propaganda gewesen, die denen gesagt haben, Jesus war gar kein Jude, da war Galiläa und die Galiläer waren Germanen. Gibt es tatsächlich solche Leute, die es sagen, bis heute. Aber für die Juden steckt das auch drin. Die sagen Jesus, also die nennen ihn nicht mal Jeschua, die nennen ihn Jeschu, das ist eine Abkürzung für, möge sein Name und Gedächtnis ausgelöscht sein für immer. Und die sagen, das ist einer der Heiden. Und wenn sie dann das Neue Testament lesen und feststellen, oh, der ist ja Jude, da kommen sie auf dieses, Moment mal, Gott hat diesen Heiden, also aus meiner Sicht Heiden, gesalbt. So, aber jetzt tatsächlich auch wieder dieses, Gott kann so jemanden, der einen Harem von Frauen hat, der großkotzig ist, was sonst. Also, ne, er hat ja so viel erobert und den kann er als seinen Gesalbten bezeichnen. Und mit dem, obwohl sich ja für Juda von dem her nichts ändert, dass sie noch weiter fremdbestimmt sind, aber mit dem schafft er das Heil. Dieser König, der sonst Götzen anbetet, den nutzt Gott dafür, dass Jerusalem wieder eine zentralere Stellung bekommt. Und das ist einer der Gründe, warum ich auch total versuche, mich nicht über Politik aufzuregen. Es gelingt nicht immer, aber dann zu sagen, und Gott lenkt es doch. Oder wie es Paul Gerhardt gedichtet hat in einem seiner Lieder, also Befühle deine Wege, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das nimmt mich nicht aus der Verantwortung, aber am Ende kann ich sagen, wenn Gott diesen Herrscher nutzt, damit es besser wird, super. Wenn Gott diesen Herrscher nutzt, um ins Verderben zu führen, Jesus kommt dann wieder. Dann ist die Wiederkunft Jesu noch näher. Also, wir sind auf der Gewinnerseite. Das Gute ist, dass ich bei Kapitel 2 nicht so viel zu erzählen habe. Das heißt, wir werden da doch noch fertig. So. Und dann eben diese Verheißung, dass er sagt, er hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusalem, in Juda zu bauen. Nochmal ganz klar, er sagt nicht einfach irgendwo, sondern in Jerusalem. Und zwar in Juda. Das ist auch nochmal interessant, weil das habe ich jetzt auch erst kürzlich gelernt. Es gibt also gerade von diesem Schlag, die sagen, dass Jesus eben Germane war und alles, obwohl er einen hebräischen Namen hatte. Ne? Also, das muss man ja jetzt nicht alles. Ne? Dass das richtige Jerusalem in Goslar gewesen sei. Und dafür gäbe es auch Hinweise. Ich habe das jetzt noch nicht nachverfolgt. Ich stand auch einfach nur regungslos dabei und in mir drin hab ich mir ein Brett gegen den Kopf gehauen. Hier, sagt er, Jerusalem in Juda. Also Gottes Wort ist da eindeutig. Genau. Finde ich nur nett, also weil das eine gehört man und plötzlich kommt das andere doch mit rein. Jetzt geht's weiter in Vers 3. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Judäa und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Also mit dem sei sein Gott. Das Wort mit ist das hebräische Wort im. Und da steckt zum Beispiel, das steckt drin im Namen Immanuel. Also wieder erstmal ein Bild auch für Jesus, der Immanuel im Matthäus-Evangelium ist. Und dann aber auch, weil wir hier Esra haben, auch für den Heiligen Geist. Weil Jesus auch vom Heiligen Geist sagt, er wird mit euch sein. Gott ist mit uns, mit Jesus und mit dem Heiligen Geist. Doppelt. Huah. Und dann eben nochmal der Gott, der zu Jerusalem ist. Also das hat jetzt nichts damit zu, also es hat vielleicht noch ein bisschen zu tun mit diesem heidnischen Denken, die Götter sind nur an einen bestimmten Ort gebunden. Aber es ist vor allem nochmal, Gott hat sich Jerusalem ganz besonders auserkoren. Also wir als seine Gemeinde sind zwar nochmal was ganz anderes, aber das nimmt Jerusalem nicht den Sonderstatus. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Ortes, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh und außerdem, was sie aus freiem Willen geben für das Haus Gottes zu Jerusalem. Man kann diesen Vers jetzt anders übersetzen. Welcher von euch zurückbleibt? Und dann heißt es, also wie viele von euch zurückbleiben? Die sollen den anderen geben. Also entweder ich bin dort und ziehe aus dem Ort weg und dann bekomme ich, oder wenn ich sage, ich gehe nicht weg, dann muss ich aber trotzdem, bin ich trotzdem in der Bringschuld. Es ist jetzt aber vor allem faszinierend, wenn wir jetzt hier mal bei der Luther-Übersetzung bleiben, beides ist möglich. Wer geht, also wer übrig geblieben ist und jetzt wieder geht, der bekommt von den anderen Silber und Gold und all die Schätze. Gott sorgt dafür, dass sein Haus wieder reich ausgestattet wird. Und dazu müssen die Leute aus Juda nicht mal in die eigene Tasche greifen. Dazu plündert Gott die Heidenvölker. Das ist tatsächlich ein Prinzip in der Bibel. Die Israeliten bekommen von den Ägyptern ganz viele Schätze, bevor sie ausziehen. Und diese Schätze brauchen sie vor allem auch, um die Stiftshütte zu bauen. David weiß zwar, ich darf den Tempel nicht bauen, aber er führt Kämpfe und all das, was er von den Nachbarvölkern plündert, bringt er zusammen als Schatz für den Tempel. Und jetzt ist es hier wieder so. Gott gibt uns die Reichtümer, die woanders hingehört haben. Das kann man jetzt zum Beispiel dadurch nehmen, dass man sagt, tatsächlich kann ich Musik nehmen, die heidnisch gebraucht war ursprünglich oder die weltlich gebraucht war. Haben wir sogar bei den Psalmen. Da schreibt David zu singen nach der Weise und dann sagt er ein weltliches Lied. Martin Luther hat das gemacht. Ein feste Burg ist unser Gott. Die Melodie hat er nicht geschrieben. Oder, ich bin mir bei dem Lied nicht ganz sicher, aber es gibt andere Lieder. Da heißt es dann, Melodie geistlich ab dem und dem Jahr. Das heißt, die Leute haben eine Melodie übernommen, die es schon gab. Die vielleicht ein Kneipenlied war. Also da steht ja nicht genau, aber auf alle Fälle ein weltliches Lied. Und das Interessante ist, dadurch hat sich die Melodie bewahrt. Das Lied kennen wir nicht mehr, das bei dem die Originalmelodie war, aber das Gesangbuchlied, das kennen wir noch. Weil das Evangelium Dinge aufbewahrt, die es sonst nicht mehr geben würde. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit, schreibt Johannes in seinem ersten Brief. Und das gilt bis heute für uns. Also Gott gibt uns in der Gemeinde weltliche Schätze. Das allein schon dadurch, dass sich Leute bekehren, die vorher zur Welt gehört haben und dann aber, und dann tatsächlich, was weiß ich, kriegt man eine Spende von einem weltlichen Menschen. Oder Gott sagt tatsächlich, das hat der Teufel euch gestohlen und das hol ich wieder. Und das mache ich auf eine ganz besondere Weise. Und dann muss tatsächlich die Welt rausrücken an die Gemeinde. Tatsächlich auch im materiellen Sinne. Was wir gar nicht unbedingt immer denken, aber wofür ist es aber dazu da? Dafür, dass sein Haus aufgebaut wird. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie her wohnten, halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh und Kleinoden, außer dem, was sie freiwillig gaben. Es gibt einen Unterschied zwischen freiwilligen Abgaben und dem, was Gott fordert. Also, Gerade im Alten Testament ist der Zehnt, das gehört Gott. Den muss man geben. Und dann gibt es noch freiwillige Gaben. Kann ein bisschen drüber streiten, ob der Zehnt jetzt in die Gemeinde gehört, aber es gibt sehr viele Indizien dafür, dass tatsächlich, dass man den Zehnten auch in der Gemeinde berücksichtigt. Außer in dem Sinne, dass Gott nicht nur ein Zehntel meines Lebens gehört, sondern alles. Also eigentlich müsste ich ihm alles geben. Dann kommt die Frage, wie soll ich ihn überleben? Ja, das ist dann Gottes Problem. Wenn ich ihm alles hingebe, dann ist es seine Sache, mich zu versorgen. Aber an dem Punkt tatsächlich, was gebe ich ihm? Was hat er mir aufs Herz gelegt? Also, wo Gottes Geist mitwirkt und alles. Da ist dann in mir mitunter auch ein Kampf. Und dann sagt er, nee, du überweist jetzt tatsächlich mal den Betrag. Und nicht den Betrag, den du sonst überwiesen hast. Wo es dann vielleicht mal ein bisschen wehtut, aber dann, ich mach's. Ich mach's gerne. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und der König Kyros gab heraus die Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Also Nebukadnezar in diesem Fall ein Bild für den Teufel. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Das war Nebukadnezar. Geraubt, geschlachtet, umgebracht. Auch wenn er halt seine Bekehrung hatte, wie ich finde, in Daniel 4 tatsächlich richtig lesen kann. Und dann kommt Kyros hier aber von der anderen Seite her, der ja tatsächlich als Gottes Messias bezeichnet wird. Und der gibt alles wieder heraus. Ein weiteres Lieblingslied von mir, von Paul Gerhardt, Fröhlich soll mein Herz springen. Im Gesangbuch die 5. Strophe, da heißt es, nun er liegt in seiner Krippen, ruft zu sich, mich und dich, spricht mit süßen Lippen, lasset fahren, ihr lieben Brüder, was euch quält, was euch fehlt, ich bring alles wieder. Morgen endet übrigens erst die Weihnachtszeit, nach der Tradition her, ne? 40 Tage nach Weihnachten. Morgen ist die Darstellung Jesu im Tempel, Lukas 2, mit Simeon und Hanna. Von dem her passt das jetzt auch nochmal richtig gut in die Zeit hinein. Jesus ist gekommen, um uns alles wiederzugeben. Und dann sagt Jesus eben an dem Vers, nachdem er sagt, der Dieb kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Und das macht Kyros hier. Er gibt das wieder zurück und er gibt noch mehr dazu. Und Kyros, der König von Persien, übergab sie dem Schatzmeister Mithredat, der zählte sie Sheshbazzar, dem Fürsten Judas, vor. Sheshbazzar ist ein anderer Name für Zerubabel. Also das ist hier dieselbe Person. Zerubabel ist sein hebräischer Name wahrscheinlich oder aramäischer Name und Sheshbazzar ist die babylonische Variante oder die akkadische Variante. Und dies war ihre Zahl. 30 goldene Becken, 1029 silberne Becken, 30 goldene Becher und 400 silberne Becher und 1000 andere Geräte. Alle Geräte, goldene, silberne, waren 5400. Alles brachte Sheshbazzar hinauf, als man aus der Gefangenschaft von Babel nach Jerusalem hinaufzog. Gold und Silber kommen mit. Gold ist in der Bibel ein Zeichen für Gott und Silber ist ein Zeichen für die Erlösung. Gott gibt uns seine göttlichen Schätze mit und er gibt uns die Erlösung mit. Und die Erlösung ist nicht nur aus den Sünden, sondern aus allem, was mit der Sünde zusammenhängt. Wieder eins meiner Lieblingsbeispiele. Du hast ein Problem. Die Wurzel deines Problems ist im Paradies am Baum der Erkenntnis. Mit Adam. Die Lösung für dein Problem ist am Baum des Kreuzes auf Golgatha mit dem neuen Adam oder mit dem letzten Adam. Ob es jetzt in seinem Tod oder in seiner Auferstehung ist und wie das genau, also das ist also quasi so ein Schlüssel, den man von allen Seiten drehen kann. Also wirklich so ein 3D-Schlüssel gewissermaßen. Und je nachdem, wie ich den drehe, passt der hinein oder nicht. Und dann muss ich gucken, welche Form hat das Problem. Aha, ich muss diesen Schlüssel so drehen und dann passt er rein. Ich muss das Kreuz von unterschiedlichen Stellen betrachten, aber dann funktioniert's. Und ganz egal, was das Problem ist. Gott hat die Lösung dafür gegeben, das heißt, er ist nicht nur fähig dazu, er ist auch willens dazu, dieses Problem zu lösen. Das dürft ihr euch gerne überlegen, was ist mein Problem? Und dann überlegen, glaube ich, dass Gott kann? Und wenn ich glaube, dass Gott kann, glaube ich auch, dass er will. Und dann das Ganze in Bewegung setzen. Und wenn ich eins von beiden nicht glaube, dann zu sagen, und jetzt suche ich mal einen Bibeltext, der mir genau zeigt, dass Gott kann und dass er will. Und wie das Kreuz da hineinpasst. Kapitel 2 ist jetzt zwar etwas länger, aber wir kriegen das schneller hin, weil ich da nicht zu viel erzählen muss. Eigentlich könnte ich ganz viel erzählen, weil jetzt richtig viele Namen vorkommen. Und das Geniale ist bei Namen, die haben Bedeutungen. Das heißt, ich könnte eigentlich bei jedem Namen so richtig viel dazu erzählen. Und das wird uns geistlichen Gewinn bringen. Also nicht einfach bloß hier, damit man halt mal lernt, oh, das heißt der Name, sondern dann kann man eine Ebene tiefer gehen und plötzlich kommt eine ganz neue geistliche Bedeutung heraus. Das ist einer der Gründe, warum Gott diesen Namen hier reingeschrieben hat. Also nicht Gott persönlich, mit dem Christ, also, aber der Heilige Geist hat Esra gesagt, du schreibst diese Namen auf. Eben einer der Gründe, weil diese Namen eine Bedeutung haben und vor allem auch eine Bedeutung, eben Monatsspruch, zur Besserung, zur Unterweisung und was sonst noch alles mit dabei ist. Sogar das. Auch die Zahlen. Nicht mit der Zahlensymbolik, sondern was, wenn man wieder auf die Wurzeln der Zahlen guckt. Also dazu müsste man natürlich mehr Hebräisch können, aber selbst da steckt was drin. Also das, was ich hier mache, ist an der Oberfläche kratzen. Und selbst wenn ich noch ins Hebräische und Griechische ginge und wir auf jedes einzelne Wort eingingen, wären wir immer noch nicht dran, in die Tiefe zu gehen. Also wir wären zwar in die Tiefe von uns aus gesehen, aber wir hätten immer noch an der Oberfläche gekratzt. Weil Gottes Wort durch den Heiligen Geist noch so viel mehr schenkt. Und je mehr ich von der Bibel weiß, desto mehr kann er halt noch andere Sachen mit dazu bringen. Es ist manchmal, die Leute sagen dann, woher weißt du das alles? Und dann sage ich, ich lese halt und tatsächlich gibt der Heilige Geist dann, während ich die Dinge erkläre, nochmal andere Sachen dazu und auf einmal baut sich noch mehr auf. Dann hat es einen Grund. Gott sind diese Namen wichtig, weil er zeigen möchte, das sind die Leute, die bereit waren, wieder aufzubrechen. Die nicht gesagt haben, jetzt haben wir 70 Jahre hier in Babylon gelebt, bleiben wir hier. Ach, die Reise ist so anstrengend. Nee, jetzt haben wir hier, ach, wir haben gerade ein Haus gebaut. Hat doch Gott auch gesagt, baut euch Häuser, zeugt Söhne und Töchter, damit ihr nicht weniger werdet. Haben wir doch gemacht. Oder ich habe hier Arbeit oder was auch immer. Und dann hängen sie in dem im Fleisch fest. Das können wir auch ganz gut im Fleisch festhängen, das, wo wir uns richtig eingenistet haben. Das Fleisch ist übrigens auch unsere eigene Theologie, die wir uns selber zusammengebastelt haben, dort, wo sie nicht Gottes Wort entspricht. Oder dort, wo sie vielleicht schon Gottes Wort entspricht, aber wir sagen, mehr geht nicht. Dass Gott nicht sagen kann, ja, das stimmt schon alles, was du hast, aber guck mal, hier ist ein Anbau. Und dass ich schon sage, nö, den Anbau nehme ich nicht. Und das, man erkennt diese Leute wunderbar daran, dass sie zum Beispiel sagen, sie konnten nicht bei der Predigt aufpassen, weil die Deko im Raum nicht gestimmt hat. Sie konnten beim Lobpreis nicht mitmachen, weil sie das Lied nicht gekannt haben, weil das Lied zu alt war, zu neu, die Band war zu laut. Also nicht, dass die Musiker nicht auch auf sowas achten sollten, weil auch deren Aufgabe ist es, auf Jesus hinzuweisen, aber trotzdem ist auch derjenige, der im Gottesdienst sitzt, in der Verantwortung zu sagen, und das nutzt ganz gleich, ob ich die Lieder kenne, ob ich sie mag oder nicht, ich gucke auf Jesus. Und wenn ich den Text nicht kenne, dann brabbel ich halt vor mich hin und baue drauf, dass das die Geistessprache ist und Jesus sich trotzdem darüber freut. Weil ein Vater nicht sagt zu seinem Kind, wenn es anfängt zu brabbeln, jetzt lernt erstmal richtiges Deutsch. Oder andere Sprache halt. Gott führt Listen. Im Himmel sind unsere Namen geschrieben. Jesus sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. In Maleachi heißt es, Gott führt Buch darüber. Ich bin mir gerade beim Kapitel nicht sicher, deswegen müsste ich das nochmal nachgucken. Er führt Buch darüber, wie oft wir über die Dinge Gottes reden. Also das darf uns allen Ansporn sein. Wie oft rede ich über die Dinge Gottes? Für die Verheirateten schon mal wunderbar einfach mit dem Ehepartner drüber reden. Was sagt mir der Losungstext heute? Was habe ich von dem und dem? Was hat mir Gott heute klar gemacht? Das reicht schon mal erstmal. Und dann gerne natürlich auch mit Kollegen oder Nachbarn oder was auch immer. Warum nicht erstmal eben mit dem Ehepartner und den Kindern anfangen? Und dann kann man weiter. Dann steigert man sich weiter. Wenn man nämlich erstmal beim Ehepartner sicher ist, kann man weitermachen. Und je mehr, desto mehr schreibt Gott halt mit. So. Jetzt endlich. Jetzt Kapitel 2. Das sind die Leute der Landschaft Juda, die heraufzogen aus der Gefangenschaft, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte. Und die nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt. Also sie gehen wirklich zum Ursprungsort zurück. Das ist Buße. Also Buße vor allem im alttestamentlichen, im hebräischen Sinn. Buße bedeutet dann umkehren und zurückgehen an den Ort, wo man vorher war. Jesus sagt den Ephesern in der Offenbarung, tue die ersten Werke. Also das, was du früher gemacht hast, was du deine erste Liebe hattest, das tu einfach wieder. Sagt man ja auch gern bei Ehepaaren, wenn es nicht mehr so funkt, die sollen ruhig das tun, was sie früher gemacht haben. Gibt sogar die Geschichte von einem, also der ist ein Anwalt und sie, also dort in der Geschichte, so wie ich es kenne, sagt die Frau zu ihm, oh, ich will mich von meinem Mann scheiden lassen. Und dann sagt der Anwalt, der das aber trotzdem nicht will, dass sie sich scheiden lässt, Nee, du willst dich gar nicht. Du willst jetzt nicht sofort die Scheidung. Hä, wieso nicht? Du willst, dass dein Herz bricht. Für die nächsten 6 Wochen begrüßt du ihn jeden Abend, wenn er nach Hause kommt, mit einem Kuss. Du ziehst Sachen an, die ihm gefallen. Du machst ihm das beste Essen. Du kümmerst dich darum, dass es ihm gut geht. Und wenn dann die 6 Wochen vorbei sind, dann präsentierst du ihm die Scheidungspapiere. Und das wird ihm das Herz brechen. Und die Frau sagt, oh ja. Und fängt damit an. Nach 5,5 Wochen ruft der Anwalt bei der Frau an und sagt, du, wie ist es mit den Scheidungspapieren? Scheidungspapieren, ha, wir fahren in die 2. Flitterwochen. Und der Bekannte sagt, wunderbar, der Plan ist aufgegangen. Weil er gewusst hat, selbst wenn sie es mit der falschen Motivation gemacht hat, daraus kommt das eine Alte wieder. Und das ist dieses... Sie kehrten zurück, ein jeder in seine Stadt. Jeder kehrt dahin zurück, wo er mit Jesus angefangen hat. Wenn wir als Kinder zum Glauben gekommen sind, erinnern wir uns vielleicht nicht mehr ganz so. Aber das macht nichts. Wir dürfen darum beten, führ mich wieder dahin zurück. Und er bringt es wieder hin. Und er macht es ganz neu. Sie kamen mit Serubabel, also oben genannt Sheshbazar, hier Serubabel, derselbe. Mit Serubabel, Jeschua, der ist auch noch wichtig, das ist nämlich der hohe Priester. Also Serubabel, der Sohn Davids, ein Bild für Jesus. Jeschua, der hohe Priester, auch ein Bild für Jesus, qua Amt. Also der eine durch Abstammung, der andere durchs Amt. Nehemja, Zecharja, Reelja, Mordechai, Bilshan, Misperet, Bigwai, Rehum und Bana. Die sind die Zahl der Männer des Volkes Israel. Ich lese das jetzt tatsächlich, weil Gott gesagt hat, diese Leute sollen hier rein ins Buch und darum ist es mir wichtig. Auch wenn es jetzt ganz viele Verse sind, nur mit Namen, die er nicht kennt, aber ich möchte die Leute wertschätzen, weil Gott sie wertgeschätzt hat. Und so möchte ich es, weil stünde mein Name da drin, würde ich auch gern, dass ich da vorgelesen werde, als einer von denen, die zurückkehren. Die Söhne Parosch, 2172. Die Söhne Shephatja, 372. Die Söhne Arach, 775. Die Söhne Parat Moab, nämlich die Söhne Jeschua, die Söhne Joab, 2812. Die Söhne Edom 1254, die Söhne Satun 945, die Söhne Sakkai 760, die Söhne Bani 642, die Söhne Bebai 623, die Söhne Asgat 1222, die Söhne Adonikam 666, hat nichts mit dem Antichrist zu tun hier, die Söhne Bigwai 2056, die Söhne Adin 454, die Söhne Atta, nämlich die Söhne Hiskia 98, die Söhne Betzai 323, die Söhne Jora 112, die Söhne Haschum 223, die Söhne Giba 95, die Männer von Bethlehem 123, die Mäder von Netopha 56, die Männer von Anathot 128, die Männer von Bet Asmavet 42, die Männer von Kiriat Jearim, Kephira und Jerimot 743, die Männer von Rama und Geba 621, die Männer von Michmas 122, die Männer von Bethel und Ai 223, die Söhne Nebo 52, die Söhne Magbisch 156, die Söhne des anderen Elam 1254, die Söhne Harim 320, die Männer von Lot, Hadid und Ono 725, die Männer von Jericho 345, die Söhne Sena'a 3630. Die Zahl der Priester, die Söhne Jedaja, nämlich das Haus Jeschua 973, die Söhne Immer 1052, die Söhne Paschur 1247, die Söhne Harim 1017. Die Zahl der Leviten, die Söhne Jeschua, nämlich Kadmiel, Binui und Hodavia, 74, Entschuldigung. Die Zahl der Sänger, die Söhne Asafs, 128. Die Zahl der Torhüter, die Söhne Shalum, die Söhne Ater, die Söhne Talmon, die Söhne Akub, die Söhne Hatita, die Söhne Shobai, insgesamt 139. Die Zahl der Zempelsklaven. Zu den anderen vorneweg sage ich jetzt nichts, weil ich zu den Ämtern ganz viel gesagt habe. Die Tempelsklaven, auf Hebräisch Nephinim, das sind die Nachkommen derer, die in Gibeon gelebt haben, die Josua ausgetrickst haben und gesagt haben, wir kommen aus dem fremden Land, schließen Bund mit uns. Josua hat Gott nicht befragt und hat aber gesagt, ich bin ein Mann meines Wortes, ihr bleibt dabei, aber ihr dient jetzt dem Heiligtum. Ihr seid Wasserträger und Holzhacker. Das sind die Tempelsklaven. Und die werden jetzt hier mit erwähnt unter den Israeliten quasi. Also die sind integriert nach diesen über 1000 Jahren. Also die Zahl der Tempelsklaven, die Söhne Ziha, die Söhne Hasufa, die Söhne Tabaot, die Söhne Keros, die Söhne Sia. Ganz noch kurz, das Witzige noch dabei. Man kann gewissermaßen die Parallele von Tempelsklaven zu heute nehmen mit den Mesnern. Also die Leviten waren die Kirchenmusiker und die Priester halt die Pfarrer und naja, Tempelsklaven sind die Mesner. Also aber die arbeiten beim Tempel. So. Die Söhne Keros, die Söhne Sia, die Söhne Padon, die Söhne Lebana, die Söhne Hagaba, die Söhne Akub, die Söhne Hagab, die Söhne Salmai, die Söhne Shanan, die Söhne Gidel, die Söhne Gahar, die Söhne Reaya, die Söhne Rezin, die Söhne Nekoda, die Söhne Gasam, die Söhne Usa, die Söhne Perseach, die Söhne Besai, die Söhne Asna, die Söhne der Unita, die Söhne der Nefusita, die Söhne Bakbuk, die Söhne Harkufa, die Söhne Harhur, die Söhne Batslut, die Söhne Merida, die Söhne Herrscher, die Söhne Barkos, die Söhne Sisera, die Söhne Temach, die Söhne Neziach, die Söhne Hatifa. Die Zahl der Nachkommen der Sklaven Salomos. Die Söhne Sotai, die Söhne Soferet, die Söhne Peruda, die Söhne Jaala, die Söhne Darkon, die Söhne Gidel, die Söhne Shephatia, die Söhne Hatil, die Söhne Porechet Zebaim, die Söhne Amon. Alle Tempelsklaven und Nachkommen der Sklaven Salomos waren zusammen 392. Sklaven Salomos waren Leute aus anderen Völkern, weil die Israeliten durften sich nicht gegenseitig versklaven. Also nur 7 Jahre und dann freilassen. Das heißt, es sind Leute von woanders her, die Salomo gedient haben, und auch die werden hier mit aufgeführt. Also gewissermaßen sind diese beiden hier, die Nephinim und die Sklaven Salomos, sind ein Bild für uns als Gemeinde. Wir sind eingepfropft in das Volk Gottes. Aber am Ende gehören wir genauso dazu. Und von denen, die heraufzogen, auch aus Tel Malach, Tel Harsha, Kerub Adon und Immer, konnten nicht angeben, ob ihre Sippe und ihre Nachkommen aus Israel stammten. Die Söhne Delaja, die Söhne Tobia, die Söhne Nekoda, 652. Und von den Priestern, die Söhne Habaja, die Söhne Hakotz, die Söhne Barschilei, deren Urahn eine von den Töchtern des Gileaditas Barschilei zur Frau genommen hatte und nach dessen Namen genannt wurde. Die suchten ihre Geschlechtsregister und fanden sie nicht. Darum wurden sie für das Priestertum als untauglich erklärt. Das ist jetzt das Krasse. Also, Geschlechtsregister sagt Paulus, man soll sich damit gar nicht so großartig beschäftigen. Aber es ist doch wichtig, dass es so mit diesen ganzen in den Listen drinstehen. Stehen wir im Buch des Lammes drin oder nicht? Wenn mein Name nicht drinsteht, dann Pech. Und für die, also gerade für die Priester war es besonders schlimm, die haben eigentlich einen Segen gehabt. Wir dürfen von den Opfertieren essen. Und zwar nicht nur vom Friedensopfer oder, wie wird es noch genannt, Dankopfer, sondern wir dürfen von allen Opfern essen. Wir dürfen sogar von dem Schaubrot im Tempel essen. Also das war das Intimste, was sie damals hatten. Wir dürfen davon auch nicht essen. Bei uns ist aber, das sagt der Hebräerbrief, ich bin mir bloß gerade nicht mehr ganz sicher, wo es steht. Ich habe den jetzt in den letzten Wochen so oft angehört, deswegen kann ich nicht mehr sagen, wo es steht. Wir essen eine Speise, die die nicht essen dürfen, die vom Altar essen. Wir haben noch was anderes. Es müsste tatsächlich ganz am Ende stehen, weil nämlich nachher geht es im Zusammenhang mit, dass Jesus draußen geopfert wurde und deswegen gehen wir auch raus und da essen wir. Aber wir haben eine Speise, die höher ist, die noch tiefer in die Gemeinschaft Gottes hineinführt. Wenn wir jetzt beim Tempelbild bleiben, das ist das, was Jesus sagt in der Offenbarung, wer überwindet, dem will ich geben vom verborgenen Manna. Von diesem Krug, der im Tempel lag, im Allerheiligsten. Und wenn Gott uns davon gibt, haben wir mehr als die Priester, die das Schaubrot essen durften. Und mehr als die, die vom Opfer essen durften. Und mehr als die, die irgendwie in Jerusalem, also da sind wir noch wesentlich mehr dran. Und der Statthalter gebot ihnen, sie sollten nicht essen vom Hochheiligen, also von dem, was die Priester essen durften, bis ein Priester für die Heiligenlose Licht und Recht aufstände. Sie kehren zwar zurück, aber sie haben ganz viel nicht mehr. Zum Beispiel haben sie keinen Priester mehr, der die Lose Licht und Recht hat. Was das genau war, wissen wir nicht. Entweder zwei Holzstücke oder zwei Steine. Und der Priester hat in seine Brusttasche gegriffen und einen davon rausgezogen. Und es wurde vorher eine Frage mit Ja und Nein zum Beispiel gestellt. Und der Priester nimmt den einen Stein, es ist ein schwarzer Stein, also Nein. Auf diese Art und Weise hat Gott, also für uns fast schon Aberglaube, auf diese Weise hat Gott Ja oder Nein gesagt. Dann auch noch durch die Edelsteine, die auf dem hohenpriesterlichen Gewand waren, das war noch länger dran. Aber Licht und Recht, Urim und Thummim, waren weg. Gehen wir beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen mehr drauf ein, was beim zweiten Tempel alles gefehlt hat. Wir gehen spätestens darauf ein, wenn wir bei Sacharja sind und bei Haggai, aber das dauert noch ein bisschen länger. Aber das Interessante, sie sollten nicht davon essen, bis so ein Priester aufsteht. Natürlich könnte das bedeuten, ja, es wird nie einer kommen, aber sie sind davon ausgegangen, dass einer kommt. Und wenn Jesus wiederkommt, stellt er alles wieder ordentlich her. Und ob er dann selber als hoher Priester weiter agiert oder ob er sagt, es gibt wieder einen hohen Priester bei euch von den Söhnen Zadok, eins von beiden, es gibt wieder einen hohen Priester, der die Lose Licht und Recht hat. Und dann können die Leute sagen, bin ich dabei oder bin ich nicht? Dann gibt Gott am Ende Zeugnis. Ja, der gehört zu mir. Auch wenn alle anderen sagen, der gehört nicht zu mir. Aber ich sage, der gehört zu mir. Sind nur noch ein paar Verse, von dem her haltet noch ein bisschen aus. Die ganze Gemeinde zählte insgesamt 42.360. Das sind schon mal wesentlich mehr, als aus Juda weggeführt wurden. Also, als sie das Land eingenommen haben, waren sie 74.000 und dann waren sie knapp 7.000, als sie weggeführt wurden. Also, da sind sie richtig eingegangen. Und jetzt ist die Zahl versechsfacht. Also, Sie haben tatsächlich das gemacht, was Gott ihnen gesagt hat, werdet nicht weniger. Aber das hat sich gewaltig gehalten. Also vielleicht auch tatsächlich, weil sie so traurig waren und wenn ein nichts anderes trösten kann, dann tröstet das Ehebett. Ausgenommen ihre Knechte und Mägde, diese waren 7.337, dazu 200 Sänger und Sängerinnen, die werden hier tatsächlich nochmal extra genannt. Und sie hatten 736 Rosse, 245 Maultiere, also ein paar mehr als du, Wilfried. 435 Kamele und 6.720 Esel. Interessant, dass hier die Tiere genannt werden. Ganz grob, das ist ein Indiz dafür, dass die Tiere auch in den Himmel kommen dürfen. Also, dass Gott die Tiere nicht nur für die Erde geschaffen hat, sondern dass er tatsächlich sagt, nee, die dürfen auch. Das müsste ich jetzt viel länger auswalzen, aber das könnt, also gerade diesen kleinen Vers könnt ihr Leuten mitgeben, oder die paar Verse, guck mal, das ist Gott da wichtig, oder auch die Arche Noah, ist Gott so wichtig? Und wenn es dir wichtig ist, dass du deinen Hund im Himmel hast, dann ist es Gott auch wichtig. Und als einige Häupter der Sippen zum Haus, also von dem her, wenn Gott sagt, du kannst im Himmel, du sollst richtig glücklich werden und du brauchst zum Glück deinen Hund, klar hast du deinen Hund im Himmel. Und als einige der Häupter der Sippen zum Haus des Herrn in Jerusalem kamen, gaben sie freiwillig für das Haus des Herrn, das Haus Gottes, damit man es an seiner früheren Stätte erbaue. Also Gott sagt, ich mach genau da weiter, wo ich aufgehört habe. Er sagt nicht, ja, nee, jetzt machen wir irgendwo anders, sondern genau dort. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Das ist zum einen ganz nett, weil er mich da nicht überfordert, und zum anderen, na toll, ich wäre eigentlich schon gern weiter. Und sie gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz für das Werk 61.000 Gulden und 5.000 Pfund Silber und 100 Priesterkleider. So ließen sich die Priester und die Leviten und einige ihrer Leute in Jerusalem nieder und die Sänger und die Torhüter und die Tempelsklaven in ihren Städten und alle übrigen aus Israel in ihren Städten. So, jetzt sind sie angekommen. Steht jetzt gar nichts Großartiges zur Reise, weil es Gott in dem Fall wichtiger war. Die sind losgezogen. Aber sie sind auch angekommen. Warum? Das ist der letzte Vers, theoretisch für heute, Philipper 1, Vers 6. Ich bin aber gewiss, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden für den Tag Christi. Wenn Gott es uns aufs Herz legt, zieht los, brecht auf von dem, wo ihr euch festgesetzt habt und kehrt wieder zurück in das Land der Verheißung, kehrt wieder zurück ins vom Geist bestimmte Leben, weg vom Fleisch hin zum Geist. Wenn ihr aufbrecht, kommt ihr auch an. Das ist die Zusage. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für all das, was du uns noch viel mehr eigentlich sagen könntest, wo du uns auch anstößt, aber vor allem dafür, dass du unseren Namen im Himmel schreibst und dass du auch sagst, du bringst uns ans Ziel. An die Etappenziele und ans Endziel. Und wir danken dir dafür, dass du uns das immer wieder zeigst, dass du uns dahin bringst. Du, der ultimative Sohn Davids, durch deinen Heiligen Geist. Amen.